Zurück bei Antenne Traumstadt, der Filmpodcast. Zurück bei Gazette, Ausgabe 77. Hallo Hörer, hallo Hörerin, hallo Marco Fritz.
Hallo Björn, grüß dich. Schön, da sind wir wieder.
Ja, da sind wir wieder. Endlich können wir uns wieder mit positiven Dingen beschäftigen.
Wacht ab.
Hier. Ja, wacht ab. Wobei ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe diesmal wirklich nur Highlights dabei. Es wird in der Mitte qualitativ, geht es ziemlich steil bergab. Aber das ändert nichts daran, dass der Film für mich ein kleines Highlight war. Von daher bin ich guter Dinge, dass ich hier mit fast nur positiven Worten heute wieder rausgehen werde.
Diese Worte von dir. Und ja, ich habe nicht nur Highlights mit.
Ja, das Leben ist ein Auf und Ab, hatten wir letztes Mal schon festgestellt.
Ja, genau, ja, das stimmt. Ach ja, ich sitze hier im Chaos und habe ich ja schon erzählt, einen neuen Lautsprecher hier in meinem Heimkino-Schräger-Büro installiert. Aber ich habe tatsächlich auch schon vor einer Woche angefangen, Filme auszusortieren.
Oh.
Das Problem ist, ich sitze jetzt hier so umringt von Filmen. Ich habe tatsächlich relativ viel irgendwie aussortiert, entweder was ich doppelt hatte, wegen Upgrades, ja, oder eben, wo ich gedacht habe, so, Alter, du hast die letzten 5 Jahre nicht geguckt und wirst auch nie wieder gucken, weil du gar keinen Drang dazu hast. Wahrscheinlich, wenn ich sie verkauft habe, dann ja, aber jetzt sitze ich hier. Das Verkaufen ist das Problem tatsächlich. Ich bin jetzt schon wieder bei eBay gesperrt, weil ich Dawn of the Dead, die Arrow Video Blu-ray eingesetzt habe.
Ach, das ist doch verrückt. Obwohl der Film hier entschlagnahmt wurde?
Ja, genau, weil er kein offizielles FSK-Siegel hat.
Ah ja,
witzigerweise
okay.
Ist meine Tenebre, falls einer ersteigern möchte, sie ist noch bei eBay eingestellt von Arrow Video, läuft seit einer Woche.
Mhm. Okay, verrückt. Ne? Hm? Ja, haben die noch nicht gecheckt.
Ja, Dawn of the Dead, was war ich in der Datenbank so irgendwie? Und dann so, Red Alert, der Fritz ja schon wieder. Auf jeden Fall durfte ich jetzt irgendwie 5 Tage nichts Neues einstellen. Ja, auf jeden Fall, ich versuche auszusortieren, um ein bisschen Platz zu schaffen und für Neues. Und tatsächlich, ich habe hier so ein paar Sachen rumstehen. Das waren dann irgendwelche Spontankäufe mal oder auch Blindkäufe, die ich einmal gesehen habe, jetzt auch keinen Bock mehr habe, nochmal zu schauen, weil sie auch meistens nicht gut sind. Oder eben dann so Sachen wie die US Blu-ray von Texas Chainsaw Massacre. Da habe ich die 4K von Second Sight mittlerweile hier im Regal stehen. Da macht es keinen Sinn, die Blu-ray zu behalten.
Das stimmt. Ja, naja, sowas mache ich auch immer wieder mal hier abends einfach mal in die Sammlung steigen und alles rausfleddern, was man einfach nicht mehr braucht, was hier doppelt und dreifach steht manchmal. Oder was halt einfach auch nicht mehr geguckt wird. Wobei, das habe ich selten. Ja. Aber heute, den Film bringe ich gar nicht mit, aber ich habe mir heute richtig schön den Sonntagnachmittag verdorben. Mhm. Ich fühlte mich fast beleidigt von dem, was ich gesehen habe. Er steht hier schon seit, ich glaube, 2 Jahren rum und habe gedacht, komm, guck ihn mal. Und ich habe nicht mal Lust, was drüber zu schreiben. Und das ist schon ein Zeichen. Deshalb bringe ich ihn auch eigentlich jetzt gar nicht offiziell mit, sondern nur inoffiziell. Ich habe mir Nobody angeguckt. Aha. Mit Bob Odenkirk.
Ja, habe ich gemieden.
Also unserem Bad Better Call Saul. Ne? Ich mag den Schauspieler total gerne. Aber ich habe schon damals gehört, so ja, es soll nicht so toll sein. Und habe mich einfach fast blind drauf eingelassen.
Hast du ihn gekauft?
Ja, das damals irgendwie nicht. Für 6-7 Euro irgendwo beim An- und Verkauf oder sowas. Ne? Also, es ist so ein Film, bei dem ich das Gefühl habe, ich habe den schon 30 Mal in meinem Leben gesehen, so ein Film.
Aber auch gar nicht so, dein Beuteschema gar nicht. Das ist ja eher so John Wick-mäßiges Action-Zeug.
Ja,
oder?
Ja. Also da habe ich auch gedacht, so, ich habe mir ja noch nie einen John Wick-Film angeguckt. Aber jeder Trailer davon und alles an Bildern und was ich darüber erfahren habe, hat mir auch gereicht und ich möchte es auch nicht. Und bei dem dachte ich, ist so ein bisschen so wie der, ist aber auch so ein bisschen wie sämtliche andere Rachefilme oder so ein Typ, der irgendwie mehr kann, als die Leute denken. Ich dachte, okay, das ist halt einfach, der ist ein bisschen bodenständiger, vielleicht ein bisschen realistischer, vielleicht ganz gut gemacht irgendwie. Aber der ist gar nichts. Also er legt sich dann da so mit so Russen an und das sind so komplette Abziehbilder, die man schon, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören und ich kann auch diese ganze Action nicht mehr sehen und diese plumpe, dumme Gewalt und dieses übertriebene, unlogische Gehacke, das ist so unterirdisch. Also wirklich so ein Film, bei dem ich das Gefühl habe, der ist vor 20 Jahren gekommen. So hast du so einen Schwachsinn wie Crank. Ja, den guckt man einmal.
Hab ich nicht gesehen.
Und danach denkt man sich so, okay, ich habe was Besseres im Leben zu tun, als mir sowas anzugucken.
Mir fällt ja immer so als großer Überbegriff The Fast and the Furious ein. Diese ganze Reihe, dieses über-Action-mäßige, unrealistische Kackdreck-Zeugs. Entschuldigung.
Ja, das ist wirklich solche Kraftausdrücke, wenn sowas am Ende überbleibt oder wenn ich sowas schon beim Gucken denke, was für eine Scheiße, dann, also wirklich, das ist, naja, die 97 Minuten, Gott sei Dank nicht 120 Minuten oder so, die kriege ich im Leben nicht zurück, aber zumindest habe ich mich, ich habe mich nicht gelangweilt im Sinne von, ich saß da rum und wusste nicht, was ich zu tun habe. Ne? Okay. Wobei, das habe ich auch meistens nicht. Ne? Und dann greift man dann zu irgendeinem Film. Weil manchmal gibt es auch so Tage, da habe ich einfach keinen Bock auf was Altes. Irgendwie so, es muss irgendwas von jetzt sein. Und dann greife ich dahin, Nobody, und erlebe dann direkt diesen Effekt so, ja, es ist von jetzt, wundere dich nicht, dass es dir nicht gefällt.
Du lieferst ja hier ungewollt eine Steilvorlage nach der anderen. Ich würde jetzt mal einsteigen in meine erste Erstsichtung.
Ja, mach das.
Und ja, wie es eben so ist, wenn man irgendwie so 2.500 Filme im Regal stehen hat, manchmal weiß man nicht, was man schauen soll. Und man greift dann, oder so ich greife dann, oder ich habe dann auf einen Stream zurückgegriffen. Beziehungsweise ich habe den Film online ausgeliehen, weil er mich interessiert hat. Nämlich, das war schon der erste Fehler, nämlich Salem Slot von 2024, wobei er ist gar nicht von 2024, weil er dümpelt irgendwie schon jahrelang irgendwie, ist ja schon fertig, 3 oder 4 Jahre, und jetzt kam er letztes Jahr hier in Deutschland im Oktober ins Kino, und jetzt gibt's ihn irgendwie seit etlichen Wochen, glaube ich, schon als so kann man eben leihen, muss man irgendwie, weiß nicht, ich habe, glaube ich, 3,99 € bezahlt, mehr ist auch nicht wert, so viel sei verraten, aber ich war, keine Ahnung, du warst ja auch so auf der Nosferatu-Dracula-Trip, Vampir-Trip, und ich habe mir die Rob Lowe-Verfilmung angeschaut, was ja eigentlich auch eine Serie ist oder war, die eigentlich relativ nett ist. Die Toby Hooper-Verfilmung, die steht eh ganz weit, ganz oben. Jetzt guckst du die mal an. Und es beginnt eigentlich alles ganz gut. Vielleicht erstmal Regie. Regie hat hier Gary Doberman geführt, und da sollten eigentlich schon, wenn man das vorher sich mal durchliest, alle Alarmglocken läuten, denn der Mann hat nicht nur Regie geführt bei The Nun 2, sondern er hat auch von der letzten S-Verfilmung beide Drehbücher geschrieben und hat irgendwie gesagt, das hatte ich auch schon vorher gelesen irgendwie, er will, dass Vampire endlich wieder unheimlich werden und nicht so romantisiert werden, und deswegen hat er Salem Slot ja gedreht. Stephen King hat sich auch zwischendurch auch nochmal irgendwie zu einer positiven Kritik hinreißen lassen, wobei ich da mittlerweile auch den Eindruck habe, umso älter der Mann wird, umso mehr irgendwie seniler wird der, was seine Kritiken oder Empfehlungen betrifft. Anderes Thema. Ja, ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt groß noch was zur Geschichte sagen muss. Na, auch hier geht's um natürlich Ben Mears, in dem Fall gespielt von Louis Pullman. Ein überaus blasser Ben Mears, weil der ist so jung. Also der sieht aus wie irgendwie Anfang, Mitte 20, ist auch hier Schriftsteller. Und der kommt natürlich nach Salem Slot, weil er irgendwie ein neues Buch schreiben will. Er kommt auch ehemals aus Salem Slot. Und ja, ich will gar nicht auf die Handlung eingehen. Der Film hat begonnen, der geht insgesamt 2 Stunden. Das war eben die nächste Vorlage, die du mir gegeben hast. Und beginnt eigentlich wunderbar entschleunigt und hatte zu Beginn für mich, habe ich so gedacht, so, ach, das ist aber eine schöne Optik. Und nichts wirkt irgendwie hektisch. Man fühlt sich direkt in so einem Steven Spielberg, Stephen King-Universum ganz wohl. Bis man sich dazu entscheidet, einen Reklam vom Reklam zu machen. Also wenn man Reklam von dem Buch von Stephen King macht und daraus nochmal einen Reklam macht, also alles so unfassbar zusammenkürzt, verfällt das Ganze in eine so unfassbar überhastete Erzählweise. Also all das, wovon Kings Roman lebt, nämlich von dieser langsamen, schleichenden Spannung, von dieser langsam fortschreitenden Infiltration der Stadt durch den Vampir Barlow und seinen Handlanger Straker, wird hier so hardcore schnell runtergespult, sodass wir gefühlt nach 20 Minuten im letzten Viertel des Buches schon fast sind. Das macht natürlich jegliche emotionale Bindung zu irgendeiner der sowieso nicht sympathischen Schauspieler zunichte. Ben Mears, super blass. Dann haben wir Susan Norton, wird gespielt von Mackenzie Lee. Die ist auch eher so Teenager als junge Frau. Alle anderen zentralen Figuren, Matt Burke, Mark Petrie, Father Callahan, bekommen null Raum zur Entfaltung. Und besonders ärgerlich fand ich, wie man Straker dargestellt wird. Ja? Der dann noch irgendwie selbst in der 2004 Vierer war es, glaube ich, Version noch so einen gewissen unheimlichen Charme besessen hat, ist hier so ein austauschbarer Scherge, der so unfassbar schlecht schauspielert. Und dann eben die eben erwähnte, ganz nette Bildsprache zu Beginn ging mir dann irgendwie, weil alles in so einem bräunlich-grün gehalten wird, ja, nach 20 Minuten auch so auf den Senkel. Klar, wir haben so ein paar Sachen, die wir auch aus den alten Verfilmungen kennen. Natürlich den Danny Click, der ans Fenster klopft. Allerdings hat er auch so eine riesige Monsterfresse. Wir haben einen wirklich inflationär eingesetzten CGI-Nebel hier und auch die üblichen Jumpscares. Wir haben eine große Abweichung zum Ende im Vergleich zu den bisherigen Verfilmungen, auch zum Buch. Alles sehr, sehr belanglos. Das Finale, mir überhaupt nicht vorsteinflößend, null Spannung kommt da auf. Ich habe mir notiert, ein Vampirfilm ohne Biss, ich Fuchs. Also verlässt jegliche Kraft der Vorlage irgendwie vermissen. Also eigentlich ist ja Salem Slot eine Geschichte über so einen langsamen Zerfall von der Kleinstadt, also über eine schleichende Eroberung von irgendeiner dunklen Macht, also in dem Fall von einem sehr, sehr mächtigen Vampir und der Unfähigkeit, irgendwie Widerstand zu leisten. Oder zumindest denkt man das. Und all das wird hier wie so schnell konsumierbarer, ja, ich will gar nicht Mainstream-Horror sagen, weil ganz viel, was wir schauen, könnte man als Mainstream bezeichnen, aber es ist so austauschbar. Nichts ist vor allen Dingen irgendwie, dass ich hier gesessen hätte und mich gegoogelt hätte. Es ist alles so belanglos, dass ich irgendwie dreimal aufs Handy geguckt habe, damit die 2 Stunden bald vorbei sind. Vielleicht eine der schwächsten King-Adaptionen, die ich gesehen habe. Und ich habe das Remake von Friedhof der Kuscheltiere gesehen. Ja? Also ganz, ganz, obwohl es gar nicht hektisch inszeniert ist, ganz, ganz hektisch geschriebenes Drehbuch, schwache Charaktere, alles unfassbar generisch. Und ich mag das Buch total. Aber selbst wenn man das mal so komplett schafft auszublenden, bleibt es ein Kackfilm. Es ist leider so. Es tut mir leid. Guckt euch die 79er-Version an von Tobi Hooper. Lest das Buch. Ein toller Film, ein tolles Buch. Aber hier, ja, nee.
Ja, das klingt so, wie das Teaser oder das Filmplakat schon aussieht. nach einem generischen Müll. Und da hatte ich ja tatsächlich zweimal hingeguckt, weil ich dachte, ist es eine CGI-Adaption? Also so animated irgendwie, ne? Weil wenn man mal genau
hinguckt. Das wäre vielleicht sogar noch ganz nett gewesen. Ja, aber
ja, das wäre zumindest mal was anderes gewesen. Ne?
Naja. Man hat sich ja schon gewundert, wieso da irgendwie jahrelang da irgendwie 3-4 Jahre nicht rausgekommen ist. Jetzt wundert es mich nicht mehr.
Ja, der sollte doch auch eigentlich mal ins Kino kommen, richtig, ne?
Ja, genau. Und dann kam irgendwie, ich glaube, der wurde irgendwie bei in Covid verschoben, ne? Der sollte ins Kino kommen, ja, und dann hat man ihn aufs Eis gelegt und hat man irgendwie, wenn die wahrscheinlich sich ein zweites Mal angeschaut und hat gemerkt, dass der Dreck ist.
Ja, hat der Film Corona gekriegt.
Es tut mir leid, aber es ist wirklich kein guter Film. Also ich mag nicht so schlecht über einen Film reden, aber in dem Fall ist, ja.
Gut, ich werde ihn mir nicht angucken, aber ich habe mir dafür was anderes angeguckt, was ich hier als doch großes Highlight schon mal mitbringe. Ich habe nämlich Des Teufels Lohn geguckt. Man in the Shadows, USA 1957, Regie Jack Arnold. Sheriff Ben Settler wird von dem mexikanischen Saisonarbeiter Jesus Cienieros aufgesucht, da der Zeuge davon wurde, wie sein Kollege Juan Martin von 2 Arbeitern des mächtigen Rinderbaron Virgil Ranchler getötet wurde. Anfänglich hat man Zweifel bezüglich der Anklage und vor allem Settlers Kollege glaubt dem Mexikaner nicht. Doch der Sheriff will der Sache nachgehen und stattet Ranchler auf seiner Ranch, The Golden Empire, einen Besuch ab. Ranchler weiß nichts von einer Auseinandersetzung und macht dem Sheriff klar, dass sein Job als Ordnungshüter auf dem Spiel steht, falls er seine Verdächtigungen nicht einstellt. Einen Tag später taucht ein Mitarbeiter von Ranchler auf, der behauptet, Juan Martin sei betrunken vor sein Auto gelaufen. Bens Zweifel werden größer und er bewirkt einen Durchsuchungsbefehl für Ranchlers Farm, womit er sich selbst in Gefahr bringt. Ja, diesen Jack-Arnold-Film, den habe ich deshalb vor allem gesehen, weil ich seit einiger Zeit eine Jack-Arnold-Western-Collection habe, eine alte von Koch Media. Da sind drei Western dabei. Einen hatte ich bereits gesehen, Auf der Spur des Todes, Red Sundown von 56, also ein Jahr vorher entstanden. Und während der auch ein waschechter Western ist, so und auch so um die Zeit spielt, so Ende des 19. Jahrhunderts, war ich hier auch auf einen waschechten Western eigentlich eingestellt, weil die Inhaltsangabe sich auch erstmal so gelesen hat für mich. Aber ich staunte dann nicht schlecht, als ich plötzlich, also der Film fängt auch so an, dass man das weiter denkt. Wir haben hier ein CinemaScope-Bild in Schwarz-Weiß und so eine Ranch, aus der dann zwei weiße Männer heraustreten, die in so einen anderen Trakt gegenübergehen und so einen Mexikaner daraus zerren. Also in diesem Trakt leben ganz viele Mexikaner. Das sind quasi die Arbeiter. Die Gastarbeiter, die von Mexiko in die Staaten kommen und dann da auf dieser Rinderranch arbeiten. Und die zerren dann halt diesen Juan heraus und bringen den in einem anderen Raum um. Also die schlagen den tot. Das ist schon mal relativ hart für 57. Und so hat man dann in der zweiten, also in der nächsten Szene quasi, fahren auf einmal Autos in eine Stadt. Und da war für mich dann erstmal die Überlegung, Western? Wie meinen die das? Und ja, man spricht hier quasi von einem modernen Western, quasi wie so eine Art Neo-Noir, wäre das jetzt hier ein Neo-Western. Und das definiert man eigentlich so ein bisschen durch die Themen. Also da haben wir hier quasi diesen Viehbaron, das funktioniert wunderbar in der Western-Welt. Wir haben halt dieses Kaff, wo sie alle auch mit Cowboy-Hüten rumrennen. Und das Kaff selber sieht auch so aus wie eine Western-Stadt. Und ja, statt Pferde sind es halt hier Autos und so spricht man hier einfach von einem Spätwestern, der ist in den 50er Jahren angesiedelt und was man halt sehr schnell merkt, ist, dass dieser Film halt einfach eine extrem unangenehme Aura hat, weil er halt schon mit diesem Mord anfängt und weil er sich dann weiter halt auch in diese rassistischen Strukturen begibt. Also wir haben hier einen sehr guten Sheriff, das ist quasi der gute Mann. Ja, der Sheriff, den die Welt braucht im Grunde. Und der hat zwar Zweifel so ein bisschen an diesen Aussagen von unserem Jesus, aber er ist auf jeden Fall, hat er seine Ohren aufgespannt. So. Und das Ganze entwickelt sich halt zu einem Film, der uns diesen Rinderbaron präsentiert, Orson Welles, der den Rinderbaron darstellt, und da hätte man sich auch keinen besseren greifen können. Also man hasst ihn zu jeder Sekunde bei allem, was er sagt, ja. Und er ist ganz klar hier der Kopf in diesem Kaff, denn die Leute in dem Dorf arbeiten alle auf dieser Rinderranch oder arbeiten für ihn in anderen Bereichen und deshalb halten die auch alle schön die Fresse, schauen weg und drangsalieren die Mexikaner, wenn sie Bock drauf haben. Deshalb geht auch keiner davon aus, dass der jetzt hier getötet wurde, der Mexikaner, sondern einfach besoffen in dieses Auto reingerannt ist. Und da sie dem quasi den Schädel eingeschlagen haben, passt das ganz gut. Kann man das ganz gut verkaufen. Aber nachdem dann unser Sheriff diesen Durchsuchungsbefehl hat, durchsucht er diesen Raum, in dem er angeblich getötet wurde und schneidet halt ein Stück blutiges Holz aus, aus so einer Reling irgendwo raus, wo der aufgeschlagen ist. Und so geht er dann jetzt auch stark davon aus, dass hier irgendwas passiert ist. Aber die Schlinge zieht sich quasi hier immer enger um den Hals des Sheriffs, denn der Rinderbaron macht ihm halt klar, dass die Leute im Dorf ihn gewählt haben und wenn er nicht zu ihm steht, dann wird er hier die längste Zeit Sheriff gewesen sein. Und so haben wir hier einen Film, der sehr aktuell ist, der leider immer aktuell ist, was den Rassismus angeht, was dieses Herabstufen von Mexikanern angeht und gleichzeitig das Ausbeuten, aber auch wie Machtstrukturen funktionieren, wie man Menschen geschickt manipulieren kann, so damit die quasi ihre Arbeit haben. Ja, so kann man ganz wunderbar die Leute für sich arbeiten lassen. Das wird hier sehr, sehr kalt und sehr realistisch herausgearbeitet. Also man sieht ganz klar, wo Jack Arnold da steht. Deshalb ist es halt auch schön, diesen Hoffnungsschimmer in Jeff Chandler zu finden, also als Sheriff Ben Settler. Ja, also das hat mich komplett umgenietet, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ne, weil wir halt hier in den 50ern sind. Das ist dann noch ein bisschen was anders, als wenn man irgendwo so sich im 19. Jahrhundert befindet, ne, wo dieser Rassismus natürlich noch eine ganz andere Geschichte war, aber hier ist das ja ganz anders strukturiert und ganz, ganz übel. Gehört das einfach im Grunde zum Thema dazu. So wird sein Reichtum im Grunde auch gestärkt und die ganze Macht, die dieser Mensch hier hat. Deshalb Des Teufels Lohn ist leider ein immer aktueller Film und ja, ist halt auch visuell ganz hervorragend. Also die Schwarz-Weiß-Bilder, die machen das Ganze dann nochmal erdrückender. Ja, da saß ich hier nachts und dachte so, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, klingt gut. Ich saß auch tatsächlich wow hier. Jetzt wird's ernst. So wie bei dir. Und ich hatte ja schon vor der letzten oder vorletzten Gazette, hatte ich Barbarian Sound, vorletzte Gazette müsste es gewesen sein, Barbarian Sound Studio mit von Peter Strickland und habe jetzt den nächsten Film aus der wunderschönen Cousin-Box mit all seinen Filmen mir angeschaut. Und zwar Peter Stricklands Regiedebüt Katalin Varga. Und der ist erstmal auf dem Papier sehr simpel aufgebaut. Nämlich Katalin Varga lebt in den Karpaten, also in Rumänien und ist eine ganz einfache Bäuerin, Landarbeiterin, die auch in einem kleinen rumänischen Dorf gemeinsam mit ihrem Ehemann und Sohn lebt. Und die kommt vom Feld und irgendwas ist schon komisch, denn eine Freundin sagt irgendwie, dein Ehemann weiß es. Und sie kommt nach Hause und es ist eine ganz bedrückte Stimmung. Und es gibt einen Riesenstreit, in dem sich herausstellt, dass der Sohn von Katalin, ja, Sigmund, nicht der leibliche Sohn von ihrem Ehemann ist. Und sie soll sofort das Haus verlassen. Sie sei nämlich eine Hure und er möchte nicht zum Gespött des Dorfes werden. Und so sagt dann Katalin Varga, die übrigens herausragend von Hilda Peter gespielt wird, ihrem Sohn, dass man sich auf eine Reise mache, denn die Oma sei schwer krank und wer weiß, ob man die nochmal sehen könnte. Und sie macht sich mit dem Pferd und Anhänger auf dem Weg quer durch die Karpaten. Und diese Reise und diesen Entschluss fasst sie relativ schnell, ist aber kein Fluchtversuch oder kein Herauswerfen, sondern sie macht sich auf dem Weg auf der Suche nach Vergeltung. Denn ihr Sohn Sigmund ist das Ergebnis von einer Vergewaltigung. Sie wurde von einem Mann vergewaltigt, ein weiterer war dabei, der irgendwie zugeschaut hat. Und sie macht sich auf dem Weg mit dem Vorhaben, diese beiden Männer umzubringen. So, das könnte jetzt irgendwie alles ein ganz simpler Racheplot werden oder irgendein reißerisches Thriller-Spektakel oder was auch immer oder ein Rape and Revenge-Ding. Aber die Gewalt hier, das ist alles gar nicht so dargestellt in expliziten Taten, sondern die Reise ist hier die interessantere Geschichte. Sie macht sich also auf den Weg, denn sie kennt ihre Peiniker. Und wie es eben so ist, wenn man so ländlich wohnt, ne? Jeder kennt jeden und im Grunde genommen ist ja alles ein Dorf. Und sie macht sich auf den Weg durch die Karpaten und das ist erstmal visuell atemberaubend. Also das Ganze ist mit einem ganz, ganz kleinen Budget gedreht. Peter Strickland hat vom Erbe seines Onkels, der ist gestorben, hat diesen Film finanziert und hat tatsächlich auch in den Karpaten mit eben rumänischen Darstellern gedreht. Und er fängt das Ganze größtenteils mit natürlichem Licht ein. Und diese ganze Landschaft, das hat eine Intensität. Ich habe selten so Angst verspürt beim Blick in den Wald. So Wälder, Felder, verfallene Dörfer, die entwickeln so ganz eigene Charaktere in dieser sehr düsteren Geschichte. Also irgendwie scheint alles irgendwie sehr leidbehaftet zu sein. Das wird auch nochmal mit einer ganz bemerkenswerten Tonspur unterstützt. Es gibt im Grunde genommen auch aus Budgetgründen keinen oder nur wenig Soundtrack oder Score, sondern oft hat man nur so dumpfe Klänge, als ob man so eine Box zu laut aufgedreht hat und dann so brummt das so. Eine sehr schön albtraumhafte Stimmung erzeugt das. Und auch so ein Stück weit so wird das Ganze ja fast schon surreal mit diesen wunderhübschen Landschaftsbildern. Und unsere Hilda Peter als Katalin Varga, das ist unfassbar. Eine Frau, die so hübsch ist, aber so viel nicht Schmerz, sondern Trauer im Gesicht hat. Ja? Die ist auch keine eiskalte Killerin. Also sie macht sich auf dem Weg und so viel. Also ich muss spoilern hier. Ne? Sie trifft den ersten Mann, der aber keine Erinnerung an sie hat, weil es war eine dunkle, verregnete Nacht. Sie war Anhalterin, die beiden haben sie mitgenommen, haben gesagt, so, komm, vergewaltigen wir die mal. Sie reißt diesen Typen auf und bringt ihn dann um. Er schlägt ihn mit einem Stein, was sehr hart ist. Dann macht sie sich weiter, immer ihrem Sohn im Handgepäck und trifft dann letztendlich auf ihren Peiniker, auf den Mann, der sie vergewaltigt hat und auch der Vater ihres Sohnes ist. Und dann passiert etwas, was ganz bemerkenswert ist, denn sie findet Unterschlupf bei ihm. Also sie schleicht sich in seine Familie rein. Er ist ein und das ist das Krasse daran, er ist so ein ganz liebevoller Ehemann. Also er wird dargestellt wie jemand, den man mag. Den muss man mögen. Ist ein ganz sympathischer Kerl, aber er hat sie vergewaltigt und er freundet sich mit, nicht wissend, dass es sein Sohn ist, mit Katalins Sohn an. Das nimmt eine Dynamik am Ende an. Mhm. Ich will nicht weiter spoilern, weil es passieren noch einige Sachen, die mich ja, der Film war vorbei und das letzte Mal, dass im Film mich mit einer Wucht umgehauen hat, war, glaube ich, bei Darren Aronofskys Requiem for a Dream. Also der Film hat mich tatsächlich noch ein paar Tage begleitet und wirklich nachhaltig beeindruckt. Ein richtig, richtig starkes Stück Kino. Sehr, sehr schön. Das Beste, was ich seit langem gesehen habe, muss ich sagen.
Ja, das klingt doch super. Von wann ist der Film?
2009.
Ah ja. Ja, ich habe mir einen Film angeguckt, der schon lange auf meiner Liste steht und der auch bei vielen auf der Liste stand. Wahrscheinlich wurde er danach Nein. Aber wahrscheinlich wurde er bei den meisten danach gestrichen, weil ich habe relativ wenig Positives bisher über den Film gelesen. Okay. Und so hatte ich mich schon auf ein Müllfest eingelassen,
ja, das mal
so zu sagen. Night Beast, Terror aus dem Weltall. Hm. Night Beast von 1982, eine US-Produktion von Don Dohler. Durch einen Asteroid muss ein Alien mit seinem Raumschiff auf der Erde notlanden. Das Raumschiff geht in einem Waldgebiet runter, wo es gleich die Aufmerksamkeit von Camper auf sich zieht. Zwei Cops nehmen sich der Sache an und ziehen in den Kampf gegen das Monster von den Sternen. Ja, also dass Don Dohler nicht mehr als eine Handvoll Dollars für Night Beast zur Verfügung stand, erkennt man direkt. Ja, also man legt den Film ein und er startet und man weiß, okay, das ist ein günstiger Film. Und umso erstaunlicher ist, dass der Film dann auch direkt mit Weltraumaufnahmen startet. Mit einem Raumschiff startet, einem Asteroid und dann gibt es quasi so eine Art Notlandung mit einem Raumschiffmodell, was zwischen Modellbäumen landet. Und das sieht alles total nett und sympathisch aus. Und da habe ich schon direkt irgendwie das erste Mal gelobt, denn irgendwie 82 mit solchen kleinen Modellen zu kommen, die eigentlich eher so ja aus den 60ern, 70ern, vor allem 70ern hätten stammen können, hat mir erstmal gezeigt, dass da jemand ist, der auf jeden Fall Spaß hat an Invasionskino und Action und Science-Fiction, was auch immer. Und das zieht sich auch weiter durch den ganzen Film. Also dieses Landen im Wald, das ist ja auch nichts Ungewöhnliches, das haben wir irgendwie auch überall, wenn du dich an Bob erinnerst oder hier an Night of the Creeps.
Ja.
Oder diese Invasion vom Mars. Ja, also alles landet im Gestrüpp und ist ja auch klar, weil da zieht es natürlich viel weniger Aufmerksamkeit auf sich. Aber du hast natürlich auch überall Camper, wie hier halt auch. Und dann sieht man dieses Wrack von dem Raumschiff, man immer so ein bisschen, also der Film ist, hält immer sehr dicht drauf. Man hat relativ selten Totale, sondern immer irgendwie so Close-Ups und so geht dann hier irgendwie die Tür von dem Raumschiff auf und irgendwas Echsenartiges, Humanoides steigt raus. Wir haben viel Dampf und viel Nebel. Alles ist sehr dunkel, aber das erklärt sich halt auch, weil das natürlich immer auch so ein bisschen die Billigkeit kaschieren kann von solchen Produktionen. Und deshalb setzt man hier sehr viel auf Dunkelheit, aber die wird auch immer wieder im Grunde erhellt, weil nämlich unser Alien eine Laserkanone dabei hat. Die ist fröhlich benutzt, um da Menschen halt mit zu töten. Also es sind da so rote Laserstrahlen und wenn das Alien dann trifft, dann wird dann quasi der Mensch oder auch das Auto oder was auch immer, die flackern dann so auf und verpuffen dann komplett. So, also es gibt richtig viel Lichttheater hier. Der Alien selber ist ein Mann im Monsterkostüm, also ganz klassisch. Hat einen riesen Maul mit langen Reißzähnen und wenn er jetzt nicht irgendwie gerade die Leute halt mit der Laserkanone umbringt, dann beißt er sie zu Tode. Das sieht man in der Regel dann aber immer nur so als Ergebnis, also so aufgerissene Leichen, wo auch so die Gedärme schon mal rausploppen. Also der Film ist relativ blutig, muss man sagen. Ich glaube, der war sogar hier früher auch indiziert. Da bin ich mir unsicher, aber er hat so ein paar Spitzen dabei. Er ist aber auch komplett schräg. Also die Leute, die hier auftauchen, sind eigentlich alles Comic-Relief-Typen. Ja, vor allem auch dieses Cop-Duo, Mann und Frau, die ist auch so Trottel und irgendwie dann haben noch so Kinder, die sich ständig immer im Auto verstecken. Ja, diese Camper, Ja, und dann kommen noch so ein paar Leute aus dieser kleinen Stadt. Diese kleine Stadt wird auch immer erwähnt. Also man sagt immer so, ja, hier, die Stadt ist in Gefahr. Die Stadt selbst sieht man aber nie. Man sieht immer nur so auch da rudimentär mal so ein Haus und so ein Stück vom Haus oder mal einen Raum von innen, wo irgendwas passiert. Aber ich sag mal so, zu 70% ist man immer im Wald, auf der Wiese oder irgendwas. Und das ist auch alles sehr atmosphärisch. Wir haben hier so Zikaden, die da nachts rum ihre Geräusche machen. Wir haben dann diesen Nebel, der aufzieht. Und wir haben einen verdammt geilen Synthesizer-Score von Robert J. Walsh und, Obacht, J.J. Abrams. Der J.J. Abrams, der damals zu dieser Zeit gerade mal 16 Jahre alt war und das war sein erster Job beim Film, der ist wirklich richtig geil. Also ich dachte das schon die ganze Zeit bei dem Film selber, aber dann kommen nachher die Endcredits und dann kommt so ein Track, wo ich direkt Feuer und Flamme war und ich dachte, das ist genau, exakt genau der Sound, den in den letzten 10, 15 Jahren so Leute wie Kavinsky oder Laserhawk und so quasi produziert haben. Dieser Retro-Sinti-80er-Sound, ne? Und hier ist das halt einfach der echte Sound. Und wenn man dann noch weiß, so, das ist J.J. Abrams, der dahinter sitzt, dann weiß man auch, ich bin ja kein Freund von seinen Filmen, aber ich weiß halt, dass er halt auch einfach ein ganz, ganz großer Filmfan ist. Und das unterstreicht das.
Ist einfach, der Mann, ne? Der Phantasm in 4K hat
ja,
maßgeblich
ja,
remastern lassen und Geld da reingepumpt hat. Ne? Also.
Naja, ja gut, er ist auch der Mann, der einen sehr hässlichen Star Wars Film gedreht hat und der das Star Trek Franchise auch irgendwie nicht besonders schön umgemünzt hat. Ne? Von daher, ja, ich kann mit dem nichts anfangen.
Er scheint
so,
einen guten
ne?
Musikgeschmack zu haben.
Ja, 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 genau. Und er hat auch, glaube ich, einen guten Filmgeschmack, so ist es ja nicht. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall lustig. Ist ein Film, der hat mich rundum gut unterhalten. Er ist total billig. Und wenn man jetzt mal von diesem furchtbaren Wort Trash sprechen will, dann wäre das natürlich ein prädestinierter Film dafür. Ich tue das jetzt mal nicht. Und ja, er hat mir sehr gut gefallen. Atmosphärischer Alien-Horrorfilm mit vielen schönen Farben und ein bisschen Blut.
Der eine oder andere wird uns wahrscheinlich unterstellen, dass wir uns absprechen. Aber so, wenn man so von Trash spricht, würde es mich nicht wundern, wenn der eine oder andere das auch im Zusammenhang mit Death Wish 3 sagt. Den habe ich nämlich mitgebracht. Und wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Also wir wussten nicht, wer was hier mitbringt. Und
nein, das haben wir irgendwann mal einfach eingestellt, ohne dass wir da vorher drüber geredet haben.
Ja, stimmt. Ne? Wir kommunizieren einfach nur noch hier über den Äther. Ja, Death Wish 3. Michael Winner, der auch schon Teil 1 und Teil 2 gemacht hat, hat den dritten Teil ebenfalls inszeniert. Ist eine Canon-Produktion, wie sie im Buche steht, aus dem Jahr 1985. Und ja, ich finde, es ist eine ganz interessante Filmreihe, denn der erste ist ja ein durchaus ernstzunehmender Rachefilm oder Selbstjustiz-Thriller. Und ich glaube, ich kenne kaum eine Filmreihe, wo es so radikal vom Anspruch her bergab geht, wie bei Death Wish. Death Wish 2 spielte ja dann noch in Los Angeles. In Death Wish 3 kehrt Paul Kersey, gespielt von einem mittlerweile stark ergrauten Charles Bronson, zurück nach New York, um einen alten Freund zu besuchen, nur um festzustellen, dass, ja, dass dieser ermordet wurde. Und er kommt gerade in dem Moment an, wo er stirbt. Und was er auch feststellt, ist, dass diese gesamte Stadt oder dieser gesamte Bezirk von so einer brutalen Gang terrorisiert wird. Und das ist wirklich Kriegsgebiet. Also man kommt sich vor, als wäre man bei The Whiffs. Als ob Mark Gregory jeden Moment mit einem Stock im Arsch um die Ecke stolziert. Ja. Naja, sein Freund stirbt und im Grunde genommen bleibt Kersey nur eine Option, nämlich mit Waffengewalt dagegen zu halten. Aber erstmal wird er verhaftet. Man hält ihn für den Täter. Und natürlich ist die Polizei genauso kacke und korrupt oder korrupt und kacke und genauso hinterhältig wie unsere Streetgangs. Und Kersey wird quasi manipuliert eingesetzt, denn er soll quasi das Viertel von der Kriminalität befreien. Das habe ich ganz oft quasi gesagt. Das will ich gar nicht.
Und ist quasi egal.
Ja, ist es. Und er kriegt freie Hand. Und das macht Kersey dann auch. Interessant ist, ich habe mich diesmal gefragt, was macht der beruflich, dass der sich irgendwie ohne Ende Wummen kaufen kann und so. Aber gut, das ist vielleicht Thema für einen anderen Podcast. Ja, der stolziert hier durch die, weiß nicht, Bronx, Brooklyn in bester Rambo-Manier, knallt in einer Szene so ein Bösewicht mit der Panzerfaust durchs Fenster raus auf die Straße und mäht hier alles um. Also hier explodiert wirklich alles. Der Film steigert sich mit jeder Minute in eine immer, immer absurdere Straßenschlacht. Wir haben Explosionen, wir haben einen sehr hohen Gewaltgrad, wir haben völlig, völlig Banana-Gangs, die irgendwie total, ja, ich weiß nicht, man weiß auch gar nicht, was die wollen, außer die Leute umbringen und zu erpressen. Und am Ende hat Kirsten noch so ein riesen Maschinengewehr, so ähnlich wie bei Predator, wo er dann so eine ganze Schneise der Verwüstung in die Leute hineinballert. Das ist alles völlig überzogen. Das ist im Grunde genommen, wenn da zu Beginn Lloyd Kaufman präsentiert stehen würde und das Troma-Logo würde erscheinen, ja, mit der Musik, die wir alle kennen, hätte mich das auch nicht gewundert. Denn von der Qualität her ist es kaum besser als ein Troma-Film. Also er sieht vielleicht ein bisschen besser aus, weil er schön auf 35 mm gedreht worden ist und ein besseres Editing hat und der eine oder andere Schauspieler ein Stück weit mehr Erfahrung und dadurch auch Qualität mit sich bringt. Aber wir haben hier genauso überzeichnete, karikaturhafte Bösewichte. Wir haben diese Punks mit ihren bunten Irokesen und Goldzähnen und ja, klischeehafte Gangsterbosse und überall over-the-top-Performance. Wir haben aber einen super Soundtrack von Jimmy Page, also der Jimmy Page von Led Zeppelin. Wirklich toll. Aber auch der vom zweiten Teil ist toll, den habe ich auf Vinyl.
Auch der vom ersten Teil.
Der ist von Herbie Hancock. Ne? Der ist richtig geil. Ja, ja. Man muss sich ja keine Illusion über irgendeinen Anspruch machen. Ne? Deswegen funktioniert das, glaube ich, auch ganz gut. Hat nichts mit irgendwie tiefgründiger Charakterstudie zu tun oder irgendwie Aufzeichnen von irgendwelchen moralischen Abgründen. Und hier geht es einzig allein um Action, um explodierende Autos, um blutige Kills. Und das bekommt man hier geliefert. Das ist völlig gaga. Ich war ein bisschen überrascht. Ich habe so gepostet, dass ich ihn gucke. Also und nun bei Facebook. Und einige sind völlig steil gegangen. Ein Kommentar hieß: der beste Film aller Zeiten. Und irgendwie kann ich es verstehen, dass man den mag. Ich habe mich hier bestens unterhalten gefühlt, aber zwischendurch gedacht, was hat man sich bloß dabei gedacht, sowas zu finanzieren? Also es ist ein, ja, schlimmer wird es bei Teil 4. Ist, glaube ich, der letzte beste Death Wish. Wobei, ich muss das Remake mal schauen von Eli Roth, aber ich habe ein bisschen Angst vor. Naja, Death Wish 3 kriegt uneingeschränkte Empfehlung von mir.
Ich glaube, ich habe alle gesehen, ist jetzt aber auch schon lange her und ich hatte bei keinem das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie ausmachen müsste, weil mir das nicht gefallen würde. Nee. Ne? Und ich glaube auch, dass zu der Zeit Charles Bronson einfach auch weiterhin machen, tun lassen konnte, was er wollte. Die Leute standen darauf, die haben bekommen, was sie erwartet haben von ihm. Und so sind dann halt zwischendurch dann auch mal so Filme, die so ein bisschen aus der Art schlagen, wie der Cabo Blanco, den ich mal mitgebracht hatte. Mhm. Das war dann halt so ein Film aus der Phase, wo er eigentlich selber schon gar keinen Bock mehr drauf hatte, immer nur diesen Action-Killer da zu spielen. Ne?
Ja.
Ja, genau. Und so hat er wahrscheinlich dann immer mal wieder gedacht, ach komm, dann mache ich das mal wieder. Dann kriege ich Kohle und da kann ich dann meinetwegen in irgendeinem Drama mal wieder mitspielen oder was auch immer.
Ja.
Ja. Also, aber es ist halt ein Film mit Charles Bronson. Von daher, wenn das nicht funktioniert, dann hat man wirklich alles falsch gemacht. Ne?
Und der ist so unfassbar charismatisch. Ich finde, der wird nicht genug gefeiert. Ja. Und von daher, ich habe hier noch einen ganzen Stapel im Zuge dessen, einen ganzen Stapel Charles Bronson-Filme, teilweise schon gesehen, andere noch nicht gesehen, zugelegt und werde die jetzt mal die nächsten Wochen abarbeiten. Es bleibt, also Material ist da.
Ja. Ja, genau. Ich würde mir auch eigentlich ganz gern mal so eine Box kaufen. Es gab ja eine von NSM, glaube ich, mit allen 5 Teilen, aber die hat dann auch irgendwie nicht so besonders gute Kritiken bekommen. Ich guck mal, vielleicht greife ich da irgendwann mal einzeln zu. Der erste steht eh hier. Ich brauche dann nur noch 4. Und ich weiß gar nicht, sind sie mittlerweile alle runter 5 vom gibt's Index? Auch, ne? Naja, 5 gibt es auch. Ja, genau. Ja.
Genau. Ich weiß gar nicht, ob die alle vom Index sind, aber dass die Dinge auf dem Index standen, das wundert mich ehrlich gesagt nicht.
Ja, für die damalige Zeit, klar. Ja. Prädestiniert dafür, auf die Liste zu kommen. So, ne? Ja, ich habe mich in die Welt meiner Lieblingsfilme begeben und also so diese richtigen Lieblingsfilme, die ich schon Jahrzehnte liebe und so, über die habe ich in der Regel auch noch nie irgendwas geschrieben.
Okay.
Weil ich das halt natürlich früher auch nicht gemacht habe. Ne? Und jetzt dachte ich mir mal, greif dir mal wieder einen deiner Lieblingsfilme und guck mal, ob der sich irgendwie verändert hat für dich und ja, greif mal den Stift zur Hand und schreibe nachher was drüber. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, lass es einfach, also mach es, schreib es, aber bring ihn auch mit in die Gazette, denn über diesen Film kann man nie genug reden. Ich habe gesehen, in den letzten Jahren ist er tatsächlich auch immer häufiger hier in unserer Blase wieder aufgekommen. Da wurde er, glaube ich, auch von vielen das erste Mal entdeckt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten ihn hier damals in unserer Halloween-Episode erwähnt. Spurlos verschwunden. Oh. Spurlos. Frankreich, Niederlande, 1988 von Georges Sluiser. Ein Pärchen aus Amsterdam möchte in Frankreich Urlaub machen. Auf der Heimfahrt nach Frankreich gibt es bereits ein erstes Problem, wenn ihr Auto streikt und sie in einem Tunnel stecken bleiben. Es kommt zu einem Streit, der sich schnell auflöst, als sie eine Tankstelle erreichen, wo sie ihren Benzinkanister auffüllen wollen. Als Saskia noch Getränke kaufen möchte, trennen sich ihre Wege. Saskia kommt nicht wieder und für Rex beginnt der Albtraum seines Lebens. Wie ein Besessener begibt sich Rex auf die Suche nach Saskia, bis sich plötzlich ein Mann meldet, der behauptet zu wissen, was mit Saskia passiert ist. Ja, Spur ist verschwunden, das ist so ein Film, der hat sich in meiner Jugend so hart festgebrannt wie kaum ein anderer Film. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon einige garstige Horrorfilme gesehen, aber Spurlos Verschwunden lebt einfach davon, dass er so enorm realistisch ist und dass er einem im Grunde am Ende, ich will das jetzt nicht spoilern, was am Ende passiert, aber wirklich jegliche Hoffnung nimmt und einen als Zuschauer danach auch einfach nur mit einem ganz, ganz üblen Gefühl verlässt. Ich weiß noch, ich habe den Film damals mit meinem Vater gesehen, der lief um 20.15 Uhr auf Vox. Mhm. Und ich weiß noch, meine Mutter war nicht da, die war noch arbeiten oder irgendwo und wir haben uns quasi so beide auf diesen Film eingelassen und irgendwie... Er hat uns, glaube ich, echt beide ziemlich schockiert. Und so hat er das über die Jahre auch immer wieder getan. Das ist wirklich so ein Film, der nie an Wirkung verliert, der immer auch mich weiter beschäftigt. Und dann habe ich dann irgendwann vor ein paar Jahren auch endlich mal die Vorlage gelesen, Das goldene Ei von Tim Krabbe. Das ist ein holländischer, ein niederländischer Schriftsteller, aber auch ein Schachmeister. Und dieses Buch ist ja in Holland wirklich richtig populär. Das wird auch an Schulen gelesen. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein Roman, der diskutiert wird da wohl auch weiterhin. Und zu Recht auch, weil dieser Mensch sehr viele Themen aufmacht. Und Georges Sluiser hat dieses Buch auch wirklich fast 1:1 adaptiert. Das passiert ja auch recht selten. Von daher war ich da dann nachher nochmal beeindruckt, als ich den Film nach dem Lesen des Buchs dann nochmal direkt geguckt habe. Dachte ich so, ey, okay, super. Das schafft ein Polanski mit Der Mieter, aber das schafft auch ein Herr Sluiser mit Spurlos verschwunden. Ja, wir haben halt in den ersten 25 Minuten lernen wir Rex und Saskia kennen. Wir lernen dieses Paar kennen, was sich halt auch ganz gern mal streitet so, aber grundsätzlich sich liebt. Und das ist natürlich was ganz Erschreckendes. Es ist mit einer der schlimmsten Vorstellungen, die ich mir vorstellen kann, dass mein Partner verschwindet und ich nicht weiß, was mit ihm passiert ist, dass auch im Grunde nie herausfinden werde, dass ich meine ganze Energie, mein ganzes Leben opfere, um diese Antwort zu bekommen und auch andere Leute, die in mein Leben kommen möchten, wie unsere Lineke, die er nach Saskia kennenlernt, überhaupt gar keine Möglichkeit hat, weil Saskia im Grunde über allem thront. Und es ist ihm, glaube ich, mittlerweile sogar egal, ob die lebt oder tot ist. Er will einfach nur noch wissen, was mit ihr passiert ist. Und dann schaltet dieser Film um und wir sehen unseren Raymond Le Mans, unseren Täter, der mit einer Familie ganz normal in Frankreich lebt, in einem Haus in der Stadt. Und parallel haben sie noch ein kleines Wochenendhaus in der Pampa. Und das ist quasi Raymonds Experimentierstube sozusagen. Da lernen wir ihn dann kennen. Da sehen wir dann, wie er selber so Ätherexperimente macht. Also er betäubt sich selbst, um zu gucken, wie lang die Wirkung mit wie vielen Millilitern. Ja, wirklich hart. Also wie das funktioniert, ja, wie lange er braucht, um einzuschlafen, beziehungsweise wann er wieder aufwacht. Wir sehen hier, wie er Frauen entführen möchte. Also er übt das, er plant das. Er geht auch nachher einen Schritt weiter und plant das quasi oder versucht das dann auszuführen mit anderen Frauen, um das wirklich auszuführen. Und wir sehen dann aber, okay, was passieren kann, damit das Gott sei Dank nicht klappt. Ja, also da hat eine oder zwei Frauen haben verdammtes Glück. Aufgrund von ihrem Gespür und auch vielleicht aufgrund von Raymonds Dummheit in dem Moment. Und dann ist er halt so drauf, dass er sich dann in Kontakt setzt mit Rex. Wie grauenhaft ist das bitte? Er bestellt ihn dann immer wieder nach Frankreich zu irgendwelchen Orten, wo er sich mit ihm angeblich trifft, und er zeigt sich dann aber nicht, und er zeigt sich manchmal auch nicht, weil Rex dann ja mit seiner Lineke unterwegs ist, und man sieht halt einfach, wie Raymond Rex beobachtet, und das ist einfach so perfide und unangenehm, weil man halt, oder weil er auch halt weiß, dass er immer wieder ins Fernsehen geht und immer wieder werden diese Plakataktionen stattfinden, und so foltert er ihn halt einfach, bis er sich dann einfach bei ihm meldet und dann endlich mit ihm Kontakt aufnehmen will. Beziehungsweise er fährt dann einfach zu ihm, Raymond, und stellt sich vor Rex und gibt sich als Täter zu erkennen. Und dann wird hier erstmal diskutiert. Und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen, weil das Ende sollte man jetzt hier nicht einfach mal eben so übel spoilern. Aber es zieht einem extrem einen Scheitel. Das
ist so, schon ist so, also das ist auf jeden Fall ein Schwinger in die Magengrube, den man so schnell nicht vergisst.
Auf jeden Fall. Und man sollte vielleicht auch die Augen aufhalten und es nicht tun. Georges Louisa hat ein paar Jahre später, ich glaube so um 91, 92, mit Spurlos ein US-Remake mit Kiefer Sutherland gedreht. Meint ihr, ist es Kiefer Sutherland?
Ich weiß, ja, ist es.
Ja, ne? Kann man sich angucken, wenn man den jetzt hier gesehen hat. Aber es ist halt ein typischer US-Film. Und ja, alleine durch das neue Ende sollte man es dann doch nicht tun.
Ganz, ganz hart, starkes Stück europäisches Genre-Kino, was gesehen werden muss. Da so viel, so weit lehne ich aus dem Fenster, müsst ihr gucken.
Ja, würde ich auch sagen. Das ist so ein Film, den sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man auf Psychothriller steht, wenn man auf, ja, auch im Grunde auf ein Beziehungsdrama steht. Das ist ein Beziehungsdrama, eine Beziehung, die gar nicht mehr stattfindet.
Ja, passiert auf ganz vielen Ebenen, was da passiert. Ne? Also, und wie du gerade eben zum Eingangs erwähntest, es ist einfach so hart realistisch, dass man das so mitfühlen kann. Also man kann so nachvollziehen, wieso er das macht, was er macht. Ich meine, stell dir mal vor, der Partner ist weg, die Partnerin ist weg. Das ist doch, also, und zwar einfach weg, nicht tot, sondern weg.
Genau.
Von der Erde verschwunden. Das macht dich doch kirre.
Absolut. Das gucke ich mir oder beziehungsweise höre ich mir auch ganz gern mal an, wenn es in so Podcasts um diese Themen geht, ne? Irgendwie spurlos verschwunden und so. Und ich sitze da immer und habe echt immer eine Gänsehaut. Das ist so unangenehm und man weiß ja auch, dass sowas passiert.
Das ist gar nicht,
ne?
Also,
ich
so
meine, es sind so viele Menschen. Ja. Ich meine, die meisten tauchen ja wieder auf und manche haben ja auch wirklich einen guten Grund, unterzutauchen oder wollen sich wirklich lösen von ihrer Welt. Aber es sind immer wieder einzelne Menschen, die einfach wirklich verschwinden. Ich meine, gut, dass sie nicht auftauchen, weiß man es ja nicht, was passiert. Aber ich meine, die Welt ist so grausam. Warum, muss man gar nicht drüber reden.
Ich will gar nicht drüber nachdenken, was da nicht aufgedeckt wird.
Ja, und die Darsteller sind halt auch toll. Also das sind Leute, die ich jetzt erstmal nicht kannte. Unser Rex wird dargestellt von Gene Brevoet. Der sieht aber auch wirklich leidend aus. Also das ist so authentisch, wie er sich immer mehr in dieses Ding reinverliert, wie auch Lineke mit ihm redet und er einfach nur starr quasi in seinem Fall verharrt. Und Raymond, der wirklich auch ganz toll diese beiden Seiten, also dieser wirklich nette Familienvater, dem würdest du alles abkaufen letztlich. Der ist ja auch so nett zu seinen Mädels da. Und wie er dann auch seine Familie zum Schreien bringt, um zu testen, ob die Nachbarn in der Gegend diese Schreie hören. Ja, also bei immer wenn ich denke, so irgendwie, ach, der ist ja ganz nett, 2 Sekunden später denkst du, was für ein unfassbarer Psychopath.
Ja.
Er wird dargestellt von Bernard Pierre Dondalieu. Den habe ich irgendwann mal in einem Pierre Richard oder was, Gérard Depardieu-Film gesehen. Ich weiß es nicht. Der ist, glaube ich, auch ein bisschen bekannter in Frankreich. Ja, also wirklich ein Vollwertungsfilm. 5 von 5 Sternen, wenn ich es so sagen würde.
Sehr schön.
Ja,
sind wir durch?
Das war's für diese Woche. Genau. Also, wenn der Plan so läuft wie gedacht, dann gibt's jetzt nächste Woche endlich das Highlight, den bekannten Film, den wir eigentlich schon vor 2 Wochen senden wollen. Aber da kam ja Sternzeit, da war ja Karneval, da haben wir nochmal kurz vorher
Sunshine umdisponiert. Reggae auf Ibiza.
fast. Ja. Dicht dran, aber nein. Ihr werdet es ja dann sehen.
Ja.
Gut. Gut, ja, abonniert uns, kritisiert uns, schreibt uns an, lasst es bleiben, spendet, lasst doch das bleiben, macht, was ihr wollt, schaltet ein, schaltet ab. Bis demnächst.
Macht's gut. Ciao.